Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt hat der Organisation Oxfam zufolge im vergangenen Jahr gefährlich zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation in ihrem Ungleichheitsbericht. Doch es gibt Widerspruch, das sei nicht richtig, sagen Wirtschaftswissenschaftler. Arm und Reich global. Das ist unser Thema im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Und ich begrüße im Studio Ellen Ehmke, Oxfam Deutschland. Tag, Frau Ehmke.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Dr. Evita Schmieg, Stiftung Wissenschaft und Politik.
Guten Tag.
Und Dr. Wilfried Bommert, Institut für Welternährung.
Guten Tag.
Zugeschaltet ist uns Kurt Gerhardt, Journalist, lange Zeit für den WDR in Brüssel, kurzzeitig selbst in der Entwicklungshilfe tätig, Mitunterzeichner des Bonner Aufrufs. Was das ist, darauf kommen wir später noch. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Unser Thema also weltweite Ungleichheit. Frau Ehmke, die Hilfsorganisation Oxfam hat da einen kleinen Paukenschlag in den öffentlichen Diskurs gesetzt. Sie sagen, die weltweite Ungleichheit steigt. Wie begründet Oxfam diesen Befund?
Ja, was unser Bericht zeigt, ist, dass globale Vermögensungleichheit dramatisch ist und sie ist auch im letzten Jahr wieder gestiegen. Das Vermögen der weltweiten Milliardäre hat im letzten Jahr im Durchschnitt um 2,5 Milliarden US-Dollar am Tag zugenommen. Das Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung, das sind 3,8 Milliarden Menschen, ist am Tag um 500 Millionen Dollar zurückgegangen. Vermögen ist eine wesentliche Form von Reichtum. Wenn ich Sie frage, woran denken Sie bei Reichtum, denken Sie wahrscheinlich ebenso an einen Milliardär wie vielleicht an einen Topmanager. Insofern sind Einkommen und Vermögen beides eben wichtige Formen von Reichtum. Der globale Reichtum gemessen in Vermögen ist gewachsen und davon ist aber viel zu wenig bei den Ärmsten angekommen. Das ist unser Befund im letzten Jahr und auch ein Trend, den wir über die letzten 10 Jahre seit der Finanzkrise beobachten.
Sie haben für diese These aber auch viel Widerspruch bekommen und es wurde unter anderem gesagt, Sie stellen einfach die falschen Dinge da gegeneinander, denn die Maßeinheit, mit der Wirtschaftswissenschaftler Ungleichheit messen, der sogenannte Gini-Koeffizient, ist ja gesunken von 65 auf 50.
Das ist die Studie, die die FAZ letzte Woche zitiert hat. Diese Studie betrachtet zum einen Einkommensungleichheit und noch nicht mal Einkommensungleichheit, sondern wenn man genau ist, sogar nur Lohnungleichheit. Und sie sagt, dass die Unterschiede zwischen Löhnen zurückgegangen ist innerhalb von Berufsgruppen. Das heißt also, wenn ein Arbeiter in China heute mehr verdient und in den letzten Jahren seine Löhne sehr viel stärker gewachsen sind als die eines deutschen Arbeiters, dann ist so gesehen die Ungleichheit zurückgegangen, laut dieser Studie. Dieser Befund ist richtig, das teilen wir auch. Wir weisen aber auch darauf hin, dass diese Studie einerseits die Kapitaleinkommen außer Acht lässt. Und gerade da haben wir eben eine dramatische Entwicklung. Das ist auch ein Treiber von Ungleichheit hier, dass man eben durch Zinsen, durch Aktien, Dividenden sein Vermögen sehr viel schneller vergrößert und wir da das Wachstum haben und eben nicht bei den Ärmsten. Und was diese Studie auch außer Acht lässt, ist, dass die absoluten Abstände der Einkommen auch weiter gewachsen sind. Sowohl zwischen deutschen und indischen Arbeitern, zwischen deutschen und chinesischen sind sie immer noch ähnlich hoch wie vor 30 Jahren. Insofern, diese Studie betrachtet einen anderen Ausschnitt von Ungleichheit und widerspricht unserem Befund nicht.
Hat aber eine deutlich andere Richtung, Frau Schmieg. Wie erklären Sie sich das, dass man zu so unterschiedlichen Schlüssen kommen kann?
Ja, die Trends, die ich sehe, sind zweierlei. Und das eine ist, dass die Ungleichheit zwischen Ländern weltweit abgenommen hat. Heute sind Länder, die wir früher vor 30 Jahren ganz klar als Entwicklungsländer gesehen hätten, wie zum Beispiel Südkorea, sind keine Entwicklungsländer mehr. Oder Brasilien, Südafrika und so weiter. China sind bekannt als Schwellenländer, die gehören zu Ländern, die sich dynamisch entwickelt haben. Bangladeschs Pro-Kopf-Einkommen ist heute 5-mal so hoch wie 1990. Also da gibt es sehr viel Veränderung und sehr viel Aufholprozess. Und der zweite Trend, den man aber sieht, ist, dass die Ungleichheit innerhalb der Länder zunimmt. Das ist das, was eben gerade Frau Ehmke auch schon gesagt hatte. Und insofern finde ich, ist es ganz richtig zu sagen, Ungleichheit hat als weltweites Phänomen zugenommen. Und es ist auch eine absolut wichtige Diskussion, denn daraus muss man ja wichtige politische Schlussfolgerungen ziehen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Thema Ungleichheit zwischen Ländern. Ich hatte gesagt, sie hat tendenziell abgenommen und dieser Trend setzt sich fort. Ein Problem ist da, dass Afrika, viele Länder Afrikas zwar auch wachsen, manche auch weniger oder auch gar nicht, aber tendenziell Afrika als Region hinter den anderen so ein bisschen zurückbleibt. Also das ist nochmal eine Sonderentwicklung bei dieser Frage der globalen Angleichung, die so ein bisschen stattfindet.
Bleibt aber, Herr Baumert, zum Beispiel die Zahl, dass die untere Hälfte der Bevölkerung ihren Anteil am weltweiten Einkommen von 9% auf 18% steigern konnte in den letzten 20 Jahren.
Das kann so sein in vielen Ländern, aber wenn wir gerade Afrika herausnehmen, ist das ja nicht der Fall. Da ist ja eher tendenziell ist die Situation gleich geblieben. Und das liegt daran an einem Phänomen, das kennen wir seit Jahrzehnten. Der Hunger in Afrika ist ländlich und er ist weiblich. Und im Bereich der Landwirtschaft selbst ist nicht viel geschehen in den Staaten. Das heißt, die Frauen, um die es geht, haben häufig keine vernünftige Ausbildung bekommen, sie haben keinen Zugang zu Land bekommen, sie haben keinen Zugang zu Krediten bekommen, sie haben keine Straßen bekommen, mit denen man in die nächsten Dörfer oder Städte fahren kann. Das heißt, sie haben die Voraussetzung, um Einkommensstabilität zu schaffen, überhaupt nicht bekommen. Und dass es den Leuten nicht besser geht, ist kein Wunder. Und wenn man noch hinzunimmt, dass die Klimaveränderung ja in den afrikanischen Staaten, also südlich der Sahara, am stärksten wirkt. Und wir sehen das an den Dürren, die zurzeit um sich greifen. Dann wundert man sich nicht, dass die Leute da nicht nur arm sind, sondern auch bitterarm werden und dass die Zahl der Hungernden gerade in diesem Bereich steigt.
Herr Gerhard, wie ist Ihr Blick auf dieses Thema weltweite Ungleichheit? Kann man sich da nur auf Afrika beschränken oder sollte man vielleicht auch schauen, warum andere Staaten sich relativ erfolgreich in den letzten 20 Jahren da herausgearbeitet haben?
Naja, es wurde ja eben Südkorea erwähnt. Es gilt immer als ausgemacht, ob das im Einzelnen genau stimmt, weiß ich nicht. Dass 1960 Südkorea und Ghana das gleiche Pro-Kopf-Einkommen hatten. Und mehr muss man eigentlich nicht sagen, nicht? Denn was seitdem passiert, das weiß man. Im Übrigen ist mir aufgefallen, bei dem, was eben gesagt wurde, ich bin immer sehr skeptisch bei Zahlen, im Zusammenhang mit Afrika. Natürlich muss man Zahlen gebrauchen, wenn man vergleichen will. Aber ich weiß auch, dass Zahlen, die aus Afrika kommen oder über Afrika gehandelt werden, nicht nur nach meiner Meinung, sondern selbst, ich weiß, der frühere UNO-Generalsekretär aus Ghana, der hat mal gesagt, Zahlen aus Afrika, die können Sie vergessen, da können Sie sich nicht drauf verlassen. Aber genauso richtig ist dennoch, wer sagte das eben, dass von dem zum Teil Reichtum natürlich, aber Vermögen oder Verbesserung der wirtschaftlichen Lage viel zu wenig an der Basis bei den einfachen Leuten angekommen ist, sondern das, was an zu Verteilendem entstanden ist, ist eben nicht verteilt worden, sondern ja doch, aber unter den falschen Leuten, die es nicht brauchten.
Frau Imke, noch einmal die Frage an Oxfam eben. Müssen Sie nicht den Vorwurf gefallen lassen, dieses Problem unzulässig dramatisiert zu haben, wenn es ja auch gegenläufige Entwicklungen gibt?
Nicht wir dramatisieren, sondern die Situation ist dramatisch. Denn es leben trotz aller Erfolge, die es in der Bekämpfung von extremer Armut bedeutet, von weniger als $1,90 pro Tag leben zu müssen, leben eben noch immer über 730 Millionen Menschen in absoluter Armut. Und das in einer Welt, in der es Reichtum im Überfluss gibt. Und das ist auch das Schwierige an diesem historischen Vergleich. Denn wenn wir das betrachten mit einer Zeit, wo insgesamt der Lebensstandard viel niedriger war und die Armutsquoten insgesamt höher waren, dann kann man natürlich sagen, im Vergleich zu dieser Vergangenheit hat die Armutsquote abgenommen. Aber in einer Welt, in der es möglich wäre, für jeden Menschen ein Leben in Würde zu schaffen, für jede Frau, für jedes Mädchen Schulbildung zu ermöglichen, Gesundheit zu ermöglichen und wir aber stattdessen eben diesen extremen Reichtum an der Spitze haben und weiterhin so viele Menschen in bitterer Armut, das ist dramatisch, das dramatisieren wir nicht.
Das ist der extreme Reichtum an der Spitze, ist das eine. Ist der aber verantwortlich für die Armut dieser über 700 Millionen Menschen, wie Sie sagen?
Also ich will das mal eben anders angehen. Wir sind ja lange groß geworden mit der Idee, es gäbe so etwas wie ein Runtertropfen des Reichtums auf die Armen. Und deswegen ist es gerechtfertigt, dass einige Leute reicher werden, weil durch ihren Konsum haben nachher auch die armen Leute was davon und dann steigt auch ihr Einkommen. Bei der derzeitigen Einkommens- und Vermögensverteilung auf der Welt ist dieser Trickle-Down-Effekt nicht mehr vorhanden. Was sollen die Reichen denn noch kaufen von den Armen? Die haben alles. Das heißt, diese Erwartung, dass die Vermögen und Einkommen steigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas quasi zwangsläufig im ökonomischen Prozess abgegeben wird, die Erwartung ist heute irrig. Das heißt, man muss tatsächlich mit konkreter Politik dagegen arbeiten, dass diese Verteilung nicht weiter auseinanderdriftet, denn es hat dramatische politische Konsequenzen ja auch am Ende.
Nun wird man daran zunächst mal nicht viel ändern werden, dass die Kapitalgewinne stärker steigen als die Einkommensgewinne. Tatsache ist doch aber, dass seit 1990 33% der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten und heute nur noch 11%. Frau Schmieg, worauf führen wir Sie das zurück?
Naja, die Weltwirtschaft hat sich sehr entwickelt seither. Wir hatten sehr unterschiedliche, wenn Sie China ansehen, China hat natürlich allein durch die große Bevölkerungszahl sehr viel dazu beigetragen, dass die Armut abnimmt. China hat sich erheblich in die Weltwirtschaft integriert. Das gilt aber nicht nur für China, es gilt auch für andere, vor allem asiatische Länder. Dazu beigetragen hat auch ein Beispiel, das ich gerne gebe, um zu zeigen, also wie wichtig Welthandelsstrukturen sind. Das weiß wahrscheinlich niemand mehr. Anfang des Jahrtausends bis 2005 wurde der Handel mit Textilien und Bekleidung noch quotiert. Also das war ein sehr starker Schutz der Industrieländer. Diese Quoten sind dann gefallen und das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Bangladesch und Vietnam sich so erheblich in den Textilhandel integrieren konnten. Das hat seine eigenen Probleme, vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ich will das Beispiel nur nennen, um zu zeigen, dass es ganz erhebliche Veränderungen gab in den weltwirtschaftlichen Strukturen, von denen auch viele Länder sehr profitieren konnten. Vielleicht noch eine Anmerkung nur zu Trickle Down. Also man musste das auch früher nicht unbedingt glauben, dass diese die ökonomische Theorie ist, der man nun unbedingt folgen muss. Aber ich halte diese ganze Diskussion, ich hatte es vorhin schon gesagt, für absolut wichtig. Und ich finde, Frau Ehmke hat zu Recht dazu darauf hingewiesen, dass es ja auch um den Vergleich heute geht. Die historische Analyse hilft nur begrenzt. Es zeigen ja auch alle Studien, dass Menschen ihre eigene Situation danach beurteilen im Vergleich zu den Nachbarn, zu den anderen Menschen, die heute leben. Und das Handy und Smartphones haben sicherlich viel dazu beigetragen, dass man auch in Asien und Afrika sich vergleicht damit, wie man heute in Europa oder in Amerika lebt. Also da hat sich sehr viel verändert. Und diese bestehende große Ungleichheit empfinde ich ebenfalls als Skandal. Vieles, was wir sehen an Protektionismus und Populismus, hat ja damit auch zu tun. Also von daher finde ich die Debatte absolut wichtig und vor allem aber auch wichtig, dass man dann eben Schlussfolgerungen daraus zieht.
Herr Gerhard, Sie wollten sich einschalten. Ja,
gerne. Vergleichen ist schon ganz sinnvoll. Also was sich in Ostasien tut, das ist ja bekannt. Man braucht ja nur Klamotten zu kaufen und gucken, was da hinten drin steht. Herkunft. Als nur ein Beispiel. Es setzen ja schon neue Tiger zum Sprunge an. Zurzeit läuft es auf hohen Touren in Vietnam, aber Kambodscha setzt an, Laos. Das heißt, überall dort kommt eine wirtschaftliche Entwicklung in Gang, die man sich doch verflixt nochmal für Schwarzafrika auch wünschte. Und da kommt sie eben, na, ich will nicht sagen nicht, aber kaum in Gang. Und das ist doch merkwürdig. Es ist ganz interessant, einfach nur mal zu betrachten, dass die großen wirtschaftlichen Bewegungen in Ostasien in Ländern stattfinden, die keine großen Bodenschätze haben, anders als Afrika, die autoritär regiert werden, anders als angeblich Afrika, und die außerdem pro Kopf viel, viel weniger Entwicklungshilfe bekommen als Afrika. Im Osten, in Ostasien, da tut sich was, in Afrika nicht. Ist das nicht merkwürdig?
Frau Schmieg.
Ich würde nur einen Punkt dazu nennen. Ich finde, Herr Gerhard lenkt natürlich unsere Gedanken genau auf die richtigen Argumente, nämlich was sind die Politiken, die in den verschiedenen Ländern eingeschlagen werden und was unterscheidet die? Ich möchte nur auch dafür plädieren, auch hinsichtlich Afrikas zu differenzieren. Wir sehen auch in Afrika sehr viele Länder, die dynamisch wachsen. Wir sehen da Veränderungen und wir sehen zum Teil einen Rückgang von Konflikten. Es gibt natürlich auch immer noch Problemfälle. Vorhin hat Herr Bommert gesagt, Hunger ist weiblich und ländlich. Genauso ist es. Aber in Afrika gibt es eben auch sehr viel Verstädterung. Das heißt, eine Vielzahl von Menschen verbessert tatsächlich auch dort ihre Situation. Und wir haben auch in Afrika eine wachsende Mittelschicht. Also ich will damit überhaupt nicht kleinreden, dass es diese Probleme gibt und auch die Unterschiede im Wachstumspfad zwischen Asien und vielen afrikanischen Ländern. Aber trotzdem muss man auch für Afrika differenzieren. Das halte ich für sehr wichtig, damit man die richtigen Schlussfolgerungen zieht.
Also ja, sind Sie da sehr differenzierungsfreudig, wenn Sie Afrika sehen? Wo läuft es denn wirklich wirtschaftlich, ausnehmend Maghreb und Südafrika, wo läuft es denn da gut?
Naja, ich finde es schon sehr schwierig, nun Maghreb und Südafrika auszunehmen. Es ist ja auch Afrika. Und es gibt natürlich unterschiedliche Länder, in denen es immer wieder sehr positive Entwicklungen gibt. Sie werden mir dann sagen, ja, wenn ich jetzt Kenia nenne oder Ghana, da werden Sie sagen, ja, aber da gibt es doch auch Konflikte. Natürlich. Aber das ist ja auch ganz normal. Übrigens haben wir das ja sogar in Europa.
Nein, das sage ich gar nicht. Nein, ich finde, es gibt nur so wahnsinnig wenig wirklich überzeugendes wirtschaftliches Wachstum in Afrika.
Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, und da, ich meine, der historische Vergleich muss erlaubt sein. Was ist denn 1990 passiert? Der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Zuwendung gerade dieser asiatischen Staaten zum Weltmarkt, hat das den großen Unterschied gemacht, den Entwicklungshilfe überhaupt nicht leisten kann im Endeffekt?
Also wenn man mal auf die politische Schiene geht, die in Afrika gefahren wird. Das ist ja nicht nur die Handelsschiene nach dem Motto, wir helfen den afrikanischen Staaten aus ihrer Situation heraus, sondern wir bringen die afrikanischen Staaten in eine ganz schwierige Situation. Wenn wir nur die Agrarexporte der Industrieländer betrachten, wir wissen aus Westafrika, dass die Agrarexporte aus Europa, aber auch aus Amerika, insbesondere was Hühner anbetrifft, Hühnerfleisch anbetrifft, die ganze Hühnerhaltung da destabilisiert haben. Und an der Hühnerhaltung hing das Einkommen vieler Familien und auch die Ausbildung vieler Kinder. Das heißt, dafür haben die Industrieländer gesorgt. Und wir sehen ähnliches Phänomen in Ostafrika zurzeit durch Milchpulverexporte, wo eine kleine Milchindustrie, die sich gerade entwickelt, durch die Industriestaaten desavouiert wird und auf diese Art und Weise wird den Leuten die Chance, Einkommen zu machen und die Chance, Vermögen zu machen, wirklich unterminiert.
Herr Bommert, darf ich eins dazu sagen? Ja. Also das könnte ich ja darauf schließen lassen, was Sie da sagen, dass wir die Bösen sind. Nicht? Wir exportieren die Hühnerbeine. Das kann man ja so sagen, aber ich finde, es ist richtig, dann dazu zu sagen, dass die afrikanischen Regierungen, deren Landwirtschaft geschädigt wird angeblich durch diese Exporte, die Möglichkeit haben, WTO-gemäß diese Exporte zu verbieten. Dass aber ein paar Länder das machen, Nigeria übrigens aus einem ganz drolligen Grund, aber das ist ja wurscht, einige tun's und die meisten tun's nicht. Ja, warum denn? Wollen die ihre Landwirtschaft nicht schützen?
Also ich kann Ihnen nur ein Beispiel aus Westafrika sagen, wo ein Land, was die Geflügelimporte anbetraf, so handeln wollte. Und daraufhin hat der Weltwährungsfonds ihnen gesagt, Leute, wenn ihr so handelt, dann kriegt ihr auch von uns die nächste Tranche an Geld nicht mehr, die wir euch zugesagt haben. Da wird es dann wirklich ernst für diese Länder. Und da ist eigene Politik, so wie ich sie auch gerne haben möchte, in diesen Ländern überhaupt nicht möglich, wenn die Geldgeber sagen, wir streichen euch einfach die Finanzen.
Also Darf ich dazu?
Ganz kurz noch, Herr Gerd, Frau Schmidt, jetzt
kommen Sie.
Und dann
Sie ja, weil ich mich mit dem Thema der Hühnerteile nach Westafrika sehr intensiv befasst habe und dazu auch geforscht habe. Also die Geschichte mit dem IWF scheint mir überhaupt nicht glaubwürdig. Also egal, wen ich fragte, ich habe nirgendwo darauf einen Hinweis gefunden. Und es ist auch tatsächlich nicht glaubwürdig, weil es gab zu der Zeit auch keine IWF-Programme, wo irgendeine Handhabe für den IWF bestanden hätte, tatsächlich sozusagen gemäß seiner Projekte oder seiner Verfahren, dem Land da irgendwie reinzureden. Was vielleicht sein kann, das will ich nicht ausschließen, dass dann irgendein Politiker des Landes beim IWF mal im Büro gewesen war und der IWF-Vertreter gesagt hat, das ist aber keine gute Sache. Sowas kann immer passieren. Aber nicht in dem Sinne, dass der IWF irgendwie eine Verbindung zu seinen Krediten ziehen konnte. Und ich würde auch absolut, was Herr Gerhard gesagt hat, ist absolut richtig. Was diese Hühnerteile angeht, gab es keinerlei Exportsubventionen der Europäischen Union. Die Hühnerteile, die aus Europa exportiert werden, sind deshalb so wahnsinnig wettbewerbsfähig in Westafrika und anderswo in der Welt, weil das bei uns Abfallprodukte sind. Unsere Konsumenten essen lieber Hühnerschlägel und Hühnerbrust. Das heißt, alles, was übrig bleibt, also die Hühnerbeine, Hühnerhälse und so weiter, das ist ein Abfallprodukt. Und unsere Schlachthöfe können das quasi zu minimalen Preisen exportieren und gewinnen dabei immer noch, verdienen dabei immer noch mehr Geld, als wenn sie es in den Müll geben und entsorgen müssen. Das heißt, das zugrunde liegende Problem ist einerseits unser nicht nachhaltiger Konsum, dass wir eben uns erlauben können, Nahrungsmittel wegzuschmeißen, ein bisschen zugespitzt formuliert. Aber genau das ist das Problem. Und der andere Punkt, was Herr Gerhard gesagt hatte, die Politiken der Partnerländer, die haben ja sehr unterschiedlich reagiert. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, in Kamerun auch eine Kampagne der Zivilgesellschaft, die sich dafür eingesetzt hat, dass man einen Zoll erhebt, um die ländliche Hühnerproduktion zu schützen. In anderen Ländern gab es das nicht. Und in Kamerun wurde es gemacht, in anderen Ländern wurde es nicht gemacht. Dahinter steckt auch die politischen Interessen in den jeweiligen Ländern. Oft ist es ja so, die Hühnerimporteure sitzen in der Hauptstadt oder jedenfalls da, wo sie leichter Lobby-Einfluss auf die Regierung nehmen können, während die Hühnerproduzenten irgendwo im Hinterland sind. Das heißt, die haben kaum die Möglichkeit, auf die Regierung Einfluss zu nehmen. Das ist der interne Interessenausgleich im Land. Der politische Diskurs ist eine riesige Schwierigkeit und ein Riesenproblem. Aber auch jetzt nichts, worauf wir mit Handelspolitik, mit wir meine ich jetzt die EU, worauf die EU mit Handelspolitik irgendwie einen Einfluss hätte.
Darf ich das vielleicht
noch, darf ich noch ein kleines Beispiel? Ich weiß zum Beispiel, dass in Südafrika wollte seinen Zoll erhöhen auf Hühnerimporte, hat es eben nicht getan, aber nicht wegen der EU, sondern wegen Amerika und Brasilien, vor allem auch ganz stark Brasilien, die gesagt haben, das ist unmöglich, das akzeptieren wir nicht. Ich finde gerade, dieses Beispiel zeigt, man muss absolut genau hinschauen.
Frau Imke, Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet schon.
Ja, mir ging es nochmal um den Punkt der Abhängigkeit oder muss die Entwicklungshilfe eigentlich die Länder in Afrika entwickeln und kann sie das überhaupt? Also Entwicklungshilfe verstanden als die tatsächlichen finanziellen Zuwendungen aus den Haushalten der Geberländer an Länder des Südens sind sehr viel kleiner, als viele Menschen annehmen. Für die Wirtschaftskraft Subsahara-Afrikas lag die Zuwendung durch Entwicklungshilfe 1994 bei 6,9%, 2016 lag sie bei ganzen 3%. Also das ist die Größenordnung, von der wir reden. Dazu kommt, und das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende, dass die Entwicklungshilfe ja zum Teil nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was den Ländern auf anderem Wege wieder verloren geht. Beispielsweise durch Steuervermeidung durch Konzerne und reiche Einzelpersonen. Das, was Entwicklungsländern, ihren Regierungen und ihren Bürgern dadurch jährlich verloren geht, sind 170 Milliarden Euro. Und dem gegenüber stehen ganze 146 Milliarden Euro Entwicklungshilfe. Insofern sehen wir da auch diese ganze Idee, was für Unsummen dahin fließen würden und was die alles erreichen sollen, sind klein. Und wo wir eigentlich hingucken müssen, was eben auch Entwicklungshilfe in einem weiteren Sinne ist, sind globale Steuerpolitik, globale Handelspolitik. Wie schützen wir geistiges Eigentum? Wer hat die Möglichkeiten, auf sowas Profite zu ziehen, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Gesundheitssektor? Und das ist das, was eben nicht unterschlagen werden darf. Und wenn man Entwicklungspolitik in so einem umfassenden Begriff sieht, dann kommen eben auch die Dynamiken in den Blick, die wirklich Einfluss haben, jenseits von diesen kläglichen Beträgen, die wir durch die offizielle Entwicklungshilfe global bewegen. Die sind wirklich klein.
Unser Thema im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur, arm und reich, global gesehen. Zu Gast sind Ellen Ehmke, Oxfam Deutschland, Dr. Evita Schmieg, Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Wilfried Bommert, Institut für Welternährung und Kurt Gerhard, Journalist und Entwicklungsexperte. Herr Gerhard, an Sie direkt die Frage. Der Bonner Aufruf, ein Appell vieler mit der Entwicklungshilfepolitik befasster Experten, beklagt, 90% der Entwicklungshilfe gingen an staatliche Stellen, nur 10% an zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber gerade dadurch, so beklagen Sie, direkte Zahlungen in den Staatshaushalt, das zementiere politische Strukturen, die eben die Armutsbekämpfung erleichtern könnten.
Also einmal ist es ein bisschen illusionär zu glauben, man könne staatliche Entwicklungshilfe an den Regierungen der Partnerländer vorbei, also direkt zu den Menschen hin und zivilgesellschaftliche Organisationen, ob die alle so viel besser sind als die Regierung, weiß ich nicht. Aber das geht natürlich gar nicht. Partner der Bundesregierung bei Verhandlungen über Entwicklungshilfe sind Regierungen. Es geht gar nicht anders. Und ich habe mal eine interessante Diskussion darüber mitgemacht, ob man die umgehen soll. Und dann sagten Afrikaner, seid ihr verrückt? Wir brauchen gute, starke Regierungen. Wenn ihr an denen vorbei operieren wollt, dann schwächt ihr die doch.
Aber angesichts der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, muss man doch einfach sagen, hat sich da, ich sag mal zumindest in afrikanischen Ländern, relativ wenig getan, während man in asiatischen Ländern eben beobachten kann, dass diese Hinwendung zum Weltmarkt tatsächlich funktioniert hat und dort zu einem Wohlstandsgewinn geführt hat.
Ich habe in meiner rechten Hand einen Druckbleistift. Das ist kein besonders anspruchsvolles technisches Gerät. Haben Sie schon mal einen Druckbleistift gesehen, auf dem stand Made in Sambia oder Made in Togo? Oder haben Sie schon mal um was Einfaches zu nehmen, wieder was Einfaches, eine Fahrradluftpumpe gekauft, auf der stand Made in Kenia oder Made in Tansania? Nein, Afrika produziert nichts, verarbeitet nichts. So kann sich doch keine Entwicklung ereignen. Man muss das mal beim Namen nennen. Afrika verarbeitet überhaupt keine Güter. Ich war letztes Jahr in Benin. Und bin durchs Land gefahren und da kam mir ein riesen LKW vollgepackt mit Baumwolle nach dem anderen entgegen. Dann habe ich unseren Fahrer, den Beniner, gefragt, sag mal, wieso fahrt ihr das alles zum Hafen von Cotonou? Warum fahrt ihr das nicht in Fabriken in Benin, in denen aus der Wolle Fäden gemacht werden und Stoffe? Und von da geht's weiter in eine Fabrik, die macht dann Klamotten. Und sag mal, warum macht ihr das nicht? Da sagt er, ja, unsere Regierung kümmert sich um sowas nicht. Ich sage, was interessiert dich denn eure Regierung? Man braucht doch keine Regierung, um sowas zu machen. Das heißt, auch diese Staatsorientiertheit, es passt alles nicht, da kommt nichts in Gang.
Frau Schmick, Sie schüttelten zwischendurch den Kopf und ab und zu schienen Sie auch Herrn Gerhard recht zu geben.
Ja, genau so ist es. Ja, im Prinzip bin ich ja großer Fan von Ihnen, Herr Gerhard. Ich freue mich, dass ich mal Gelegenheit habe, das zu sagen. Immer wenn ich was von Ihnen lese zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit Afrika, freue ich mich jedes Mal. Ich habe aber tatsächlich zwischendurch ab und zu den Kopf geschüttelt. Es ist nicht so, dass es in Afrika gar keine Fertigwaren gibt. Aber was ich sehr interessant finde, wenn man sich Afrika anschaut, wichtig ist und richtig ist letztlich die Aussage, Fertigwaren sind ja das, wo Wertschöpfung entsteht, wo Arbeitsplätze entstehen, was in einem Land Wohlstand schaffen kann. Und deswegen ist es natürlich übel, wenn ein Land überwiegend Rohstoffe exportiert. In Afrika ist interessant zu sehen, dass es nach China fast nur Rohstoffe exportiert, in die EU Rohstoffe exportiert, zwar auch überwiegend, aber immerhin knapp ein Viertel Fertigwaren, aber dass Afrika untereinander fast die Hälfte des Handels mit Fertigwaren hat. Das sind eben einfache Fertigwaren, die für unseren Markt nicht interessant sind. Aber das Wichtige ist, da ist ein Ansatzpunkt für eine Entwicklung Afrikas, nicht unbedingt, indem man sich versucht, auf dem europäischen Markt zu etablieren, was sehr schwierig ist, weil unsere Konsumenten sehr anspruchsvoll sind, weil wir hohe Standards haben, was Verbraucherschutz und Ähnliches angeht. Innerhalb Afrikas ist es leichter für die afrikanischen Staaten, Fertigwaren zu handeln und so sich weiterzuentwickeln. Und da spielt dann dieses Thema regionale Integration eine wichtige Rolle, dass man eben das, was die EU gemacht hat, dass man sich untereinander annähert, dass man Zollschranken gegenüber den Nachbarn abbaut. Und das kommt leider viel zu langsam in Afrika in Gang. Ist ein total wichtiges Thema, wird auch angepackt, aber müsste eigentlich viel stärker vorangehen.
Ich würde gerne noch ergänzen, einen Punkt, nämlich Land Landgrabbing. Afrika als Rohstoffland, auch für die Agrarindustrie. Wir haben seit ungefähr 2008 ein massives Aufkaufen von großen Ländereien oder Aufpachen von großen Ländereien durch die Industriestaaten, zum Teil mit der Idee, da Biorohstoffe oder Bioenergie zu gewinnen. Diese Bioenergie wird dann nicht etwa in Afrika verwandt, sondern die wird exportiert in die Industrieländer. Die Flächen, die da benutzt werden, sind zum großen Teil Flächen von Kleinbauern. Und die zuständigen Regierungen erlauben auch diesem Konzern, diese Flächen in Anspruch zu nehmen, machen mit denen langfristige Verträge.
Wodurch ist das zu erklären?
Das weiß Herr Gerhard wahrscheinlich besser als ich, wodurch solche Art von, wir würden ja sagen, Verantwortungslosigkeit der Regierungen gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung zu erklären sind. Das weiß ich nicht.
Herr Gerhard, haben Sie da eine Antwort drauf?
Es fällt mir immer schwer, an mich zu halten in solchen Diskussionen. Aber ein wesentlicher Punkt...
Das geht nicht nur Ihnen so, Herr Gerhard.
Ja. Nee, wissen Sie, wenn Sie, so wie ich das 30 Jahre oder 40 Jahre lang beobachten und Sie sehen, es kommt nicht voran, was doch eigentlich vorangehen könnte, dann wird man ja irgendwann verrückt. Afrika wird schlecht regiert. Afrika wird schlecht regiert und schlecht verwaltet. Ja, wie soll denn da was funktionieren? Es herrscht in Afrika eine verbrecherische Mischpoche in vielen Ländern, natürlich nicht in allen. Aber ich sage den Afrikanern immer, gerade vorgestern einen afrikanischen Freund wieder entlassen, ich sage, warum macht ihr keine Revolutionen flächendeckend? Jagt diese ganzen Herrschaften in den Tabak, die nichts für euch tun, die im Wesentlichen an ihre eigenen Portemonnaies denken. Und das hat natürlich damit zu tun, denn Grabbing, da wird ja kein Land gegrabbt, sondern das wird ausgehandelt. Da sitzen die Interessenten, die Land pachten wollen, und da sitzen afrikanische Regierungen, die sagen, ja, zu den und den Konditionen könnt ihr das machen. Die Ausländer können doch nicht einfach Land graben, das geht ja gar nicht. Sondern da sitzen eben unverantwortliche Regierungen, denen das Wohlergehen ihrer eigenen Leute völlig wurscht ist und die da schon dafür sorgen, dass da ein bisschen was abgezweigt wird bei den Verhandlungen für die eigene Tasche. Es stinkt doch alles zum Himmel.
Korruption ist also ein großes Thema in diesen Ländern. Da sind wir beim Thema Good Governance, also gutes Regieren. Da können wir aber schlecht von außen drauf einwirken, Frau Schmieg. Ne?
Doch auch. Also ich denke, Korruption ist sicherlich ein großes Thema. Was Herr Gerhard gesagt hat, würde ich gerne ergänzen. Durch die Bemerkung, es handelt sich aber eben genau auch dabei um das typische Entwicklungsproblem. Sie haben natürlich absolut recht. Es werden Verträge gemacht. Es sind ja Investitionsverträge. Da wird nicht einfach irgendwas genommen, sondern es wird etwas gegeben und es gibt eine Gegenleistung. Und diese Verträge sind oft für die Länder absolut nicht gut. Und das ist zum Teil vielleicht ein Problem von Korruption, aber selbst ohne Korruption ist das eben auch das typische Entwicklungsproblem, dass dann die Fähigkeiten und das Know-how nicht da ist. Wie muss ich denn solche Verträge gestalten? Wie kann ich sie gestalten? Auch die Machtasymmetrie. Eine Regierung eines kleinen Landes ist halt sehr schwach gegenüber den Vertretungen eines großen multinationalen Unternehmens.
Es ist aber eine souveräne Regierung.
Genau, es ist eine souveräne Regierung. Sie kann immer sagen, sie macht es nicht. Aber dann ist eben die Abwägung, in welchem Falle hilft uns denn, wenn jetzt irgendein, sagen wir mal, Bergbauunternehmen kommt, es schafft Arbeitsplätze, es lässt ein bisschen was im Land, ist es besser, es ist da, es ist nicht da. Die Abwägung für die Regierung ist nicht einfach. Ihre Frage an mich war aber, kann Entwicklungspolitik was ändern? Ich denke schon, sie kann was ändern. Bei Entwicklungspolitik denkt man natürlich immer nur an Infrastruktur, ne? Aber auch zum Beispiel Beratung im Bereich Investitionen, dass man sagt, dass man Länder dabei unterstützt, vernünftige Verträge auszuhandeln. Das ist auch Entwicklungspolitik. Und solche Dinge können da tatsächlich was helfen.
Ich möchte noch mal auf diesen Punkt zurückkommen mit der Zementierung politischer Strukturen durch Entwicklungshilfe. Es gibt mittlerweile schon seit anderthalb Jahrzehnten afrikanische Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wie zum Beispiel James Chikwati, wir sollten Entwicklungshilfe einstellen, weil sie eben genau das festigt, was wir nicht mehr haben wollen, nämlich dieses schlechte Regieren, diese schlechten Regierungen. Die Frage mal in die Runde gestellt. Das ist natürlich das, was auch der Bonner Aufruf fordert. Das hört sich zunächst einmal natürlich ein wenig erschreckend und ein wenig herzlos an. Aber bitte mal der Reihe nach, was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Zu sagen, wir machen eine Entwöhnungskur sozusagen.
Ich war gestern bei einer Veranstaltung der deutschen Wirtschaft zum Thema Afrika und dabei war auch geladen eine afrikanische Bauernverbandsvertreterin. Und die Quintessenz ihrer Aussage war am Ende, lasst uns in Ruhe. Wir brauchen euch nicht, ihr Industriestaaten. Ihr wollt nur euer Modell bei uns unterbringen, aber wir brauchen für die Entwicklung unserer Landwirtschaft ein ganz anderes Modell, was auf afrikanische Zustände zugeschnitten ist. Da arbeiten 80% der Leute auf dem Land. Die haben wenig Geld, die haben schlechte Ausbildung. Die müssen trotzdem sehen, dass sie über die Runden kommen. Und daraufhin muss ein Entwicklungsmodell zugeschnitten sein. Das war ganz interessant zu sehen, wie die Afrikanerin ganz selbstbewusst sagte, wenn wir euch nicht hätten, hätten wir weniger Probleme.
Frau Emke, wie sehen Sie das?
Ich denke, ein wichtiger Punkt hier ist, dass die Entwicklungszusammenarbeit, ich denke, dass sie durchaus einen Beitrag leisten kann, zum Beispiel zu mehr Rechenschaftspflicht. Ich hatte den Bereich Steuern schon genannt. Also ein Problem ist ja, dass in vielen Ländern das sehr schwierig ist, für die Staaten Einnahmen zu generieren, die sie dann auch nutzen können, um eben für ihre eigene Bevölkerung Dienste anzubieten, die sie ja vielleicht auch also anbieten wollen. Und ich würde sagen, es gibt viele Regierungen, die durchaus ein Interesse auch daran haben, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung da ins Zentrum zu stellen. Wir aber beispielsweise diesen Bereich in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, den Aufbau von funktionierenden Steuerbehörden mit 0,2% ungefähr der gesamten Entwicklungszusammenarbeit fließt in solche Projekte. Und auf der anderen Seite, wo wir als Nichtregierungsorganisation eben auch eine Möglichkeit sehen, ist die Stärkung der Zivilgesellschaft als eine Möglichkeit, Staaten eben diese Rechenschaftspflicht einzufordern. Und deswegen finden wir nicht, dass wir Regierungen unbedingt schwächen, wenn wir auch Gelder an die Zivilgesellschaft geben. Ich glaube, es sind unterschiedliche Formen der Entwicklungszusammenarbeit. Ganz kurz noch zu diesem Punkt, sollte man das in die Haushalte der Entwicklungsländer fließen lassen? Ich glaube, dass wir da auf eine Art schon mal weiter waren, weil diese Idee, dass wir Entwicklungshilfe direkt in die beispielsweise Gesundheitshaushalte etc. von Ländern im Süden geben, ist ja, dass die Regierungen letztlich ihrer Bevölkerung gegenüber verantwortlich sind. Und wenn wir dagegen sagen, wir geben euch Geld, aber das darf nur für dieses und jenes Infrastrukturprojekt verwendet werden, dann sind wir ja diejenigen, die sagen, was für eine Entwicklung da stattfinden
Gut,
soll.
Gut, und jetzt meine Frage. Sollte man angesichts dessen nicht hingehen und sagen, wir verzichten generell auf diese Budgetzuschüsse und wir versuchen, einen besseren Handel auszuhandeln, eine Hinwendung zum Weltmarkt?
Also ich finde, es ist doch kein Entweder-Oder. Entwicklungshilfe ist nur ein Teil dessen, wie wir globale Strukturen verändern müssen, damit wir das Problem der Armut und der Ungleichheit überwinden. Dazu kann Entwicklungshilfe einen Beitrag leisten. Und Entwicklungshilfe hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es Verbesserungen im Gesundheitsbereich gab, dass die Kindersterblichkeit gesunken ist, dass viel mehr Menschen Zugang zu AIDS-Medikamenten haben im globalen Süden. Und wir sehen auch, dass wenn wir Mittel der Entwicklungszusammenarbeit in diesen Bereichen Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung einsetzen, dass das eine massive Verbesserung für die dortige Bevölkerung ist. Heißt das deswegen, dass wir die globalen Handelsstrukturen nicht ändern sollten? Natürlich nicht, sondern es ist doch beides. Es sind unterschiedliche Stellschrauben. Und vielleicht noch ein Punkt. Die Bundesregierung setzt im Moment sehr stark darauf, Gelder in Schwellenländer zu stecken, die vielleicht tatsächlich diese Mittel hätten. Und worin die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sehr schlecht ist, ist das Geld in die Länder zu geben, die die größten Finanzbedarfe haben, eben weil die eigenen Haushalte sehr klein sind. Und insofern, natürlich muss ich auch in der Entwicklungspolitik mal das ein oder andere ändern, aber man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Stichwort Vermögensaufbau durch Handel. Frau Schmieg, da hatten Sie eben auch schon aufgehorcht. Die 33 ärmsten Länder Afrikas haben schon de facto den kompletten Zugang zum Markt der EU. Also was kann man da tun?
Ja, Sie haben den kompletten Zugang ja auch jetzt noch nicht so gar nicht so sehr lange. Die EU hatte lange einseitige Handelspräferenzen gewährt für Afrika. Da waren weiter verarbeitete Agrarprodukte ausgeschlossen. Jetzt sind das aber gerade die Produkte, die für die ärmsten Länder interessant sind, weil im Agrarbereich die Entwicklung stattfinden kann und auch muss. Das ist jetzt noch gar nicht so lange und man sieht ja erfreulicherweise, seit es diesen Marktzugang gibt, den vollkommen zoll- und quotenfreien Marktzugang, verbessert sich auch ein bisschen was. Also es kommen neue Exporte in Gang. Aber das geschieht unheimlich langsam. Also man darf nicht vergessen, so ein Freihandelsabkommen ist ein Stück Papier. Da kann nur dann etwas entstehen, wenn Menschen und Unternehmer und Unternehmerinnen, wenn Menschen selber Aktivität in die Hand nehmen und sagen, ich werde jetzt anfangen, zum Beispiel meine Nüsschen zu Erdnussmus zu verarbeiten und das in die EU zu exportieren. Und da fehlt es halt an ganz, ganz vielem. Und das ist das typische Entwicklungsproblem. Und deswegen geht es in Afrika auch so schwer voran. Die Menschen müssen wissen, gibt es diesen Marktzugang. Sie müssen den Zugang zu Krediten haben, um zu sagen, ich mache jetzt hier mein kleines Business, ich fange diese Arbeit an. Sie müssen Qualitätsstandards erfüllen, die der europäische Markt setzt, also an Giftstoffe zum Beispiel in Erdnüssen. Das müssen sie zertifizieren lassen in Laboren, die gibt es dann oft nicht in Afrika. Die Labore müssen aufgebaut werden. Also das ist eine ganz komplexe Geschichte. Sie brauchen dann den Transport, zum Beispiel in dem Hühnerfall auch, um die Hühner im eigenen Land zu verarbeiten und zu verkaufen. Wenn die irgendwo im Inland hergestellt werden, muss man sie entweder lebend transportieren, will man sie aber im Inland zerlegen und weiterverarbeiten, müsste man sie gekühlt an die Küste bringen. Also das sind unheimlich viele Fragestellungen, die eine Rolle spielen und warum es sehr lange dauert und einfach sehr schwierig ist, dann solche Exportprozesse in Gang zu setzen. Darf ich noch ein Wort sagen zu der Frage Entwicklungshilfe, ja oder nein?
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil ja daran hängt auch, müssen diese Länder nicht eigenverantwortlich lernen zu handeln, auch als Gesellschaften und dann eben auch vielleicht mal andere Fragen an ihre politischen Eliten zu stellen, die offensichtlich jahrzehntelang überfordert waren und oder in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben.
Ja, absolut. Genau so ist es. Also ich empfinde auch diese Debatte, also wenn hier gesagt wird, anders ist es, wenn es in Afrika gesagt wird. Wenn hier gesagt wird, wir müssen noch aufhören mit der Entwicklungshilfe, finde ich, ist das wirklich eine Diskussion des 20. Jahrhunderts, wo wir davon ausgingen, das ist ja sowas von 20. Jahrhundert, sagen meine Söhne in so einem Fall. Und in dem Fall finde ich, es trifft genau die Sache, weil 20. Jahrhundert, das war eben nach der Kolonialzeit, als die Staaten sagten, ihr ehemaligen Kolonien seid verantwortlich, ihr müsst jetzt was für uns tun. Und wir gedacht haben, also wir EU-Industrieländer, gesagt haben, ja, oh Gott, und wir müssen jetzt da irgendwas richten. Und diese Idee, dass man mit Entwicklungshilfe die Länder entwickeln kann, ist natürlich absurd und vollkommen überholt. Abgesehen davon, dass es gar nicht so viel Geld ist, wie Frau Ehmke vorhin richtig sagte.
Tut sich da etwas auch innerhalb der EU, also dadurch zum Beispiel durch die Osterweiterung, dass da Länder hinzugekommen sind, die einfach keine koloniale Vergangenheit mehr haben und die, ich sag mal, etwas nüchterner, interessengeleiteter an das Thema herangehen?
Ich würde sagen, dass nicht dort die Veränderung liegt, sondern die eine Veränderung sehen wir doch beispielsweise bei dem Unterschied der Millenniumsentwicklungsziele zu den jetzt Zielen für nachhaltige Entwicklung. Und wo wir davon weggekommen sind, dass die Veränderung nur im globalen Süden stattfinden muss, sondern dass wir genauso Entwicklungsnationen sind. Wenn es darum geht, zu wirtschaften und dabei einerseits die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen und andererseits die Grenzen unserer Natur zu respektieren, sind die Industrienationen doch genauso Entwicklungsländer. Wir schaffen es vielleicht, eine Bedürfnisbefriedigung für einen sehr viel größeren Teil unserer Bevölkerung zu schaffen, aber auf Kosten der Natur und auf Kosten gerade des Klimas, wie schon gesagt wurde, wo die Effekte des Klimawandels ja gerade im Süden so gravierend sind und wo die Anerkennung doch darin liegen muss, dass wir alle uns ändern müssen und wir alle unsere Wirtschaftssysteme auf den Prüfstand stellen müssen in der Frage, schaffen wir das mit den Ressourcen, die wir haben, die Menschheit zu versorgen und gleichzeitig unseren Planeten für zukünftige Generationen zu erhalten. Das ist die Frage, vor der Entwicklungspolitik steht und nicht die Frage, gebe ich dem Land jetzt noch eine Million mehr für das Gesundheitssystem.
Aber Frau Imke, darauf haben wir ja keinen Einfluss. Also jedenfalls, wie ein Land wie Nigeria sich verhält, wie die herrschenden Eliten in Sambia eingestellt sind, das ist für uns relativ wenig steuerbar. Und sollten wir einfach nicht sagen, die Verantwortung muss in den Gesellschaften eingefordert werden, in den respektiven. Wir sind nun mal noch nationalstaatlich organisiert auf dieser Welt. Das ist es einfach. Und wir sollten auch sagen, wir stellen das auf eine etwas nüchternere Basis, dass wir sagen, okay, so wie China das auch tut. Also ich meine, die sambische Ökonomin Moyo hat gesagt, China hat wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze mit einer knallharten Interessenpolitik in Afrika geschaffen als die gesamte Entwicklungszusammenarbeit.
Also ich denke, was wir hier machen, hat doch Vorbildcharakter, auch für Staaten Afrikas, aber auch für alle Staaten der Welt. Wenn wir hier unser, und ich betrachte nur das Agrarsystem, jetzt mal unser Ernährungssystem, wenn wir unser Ernährungssystem nicht auf nachhaltige Beine stellen, dann werden auch in anderen Staaten die Staatenlenker und die Interessengruppen auch nicht einsehen, warum sie das tun sollten. Das heißt, wir haben Vorbild- und Vorreiterfunktion in dieser Frage und da gebe ich Frau Imke vollkommen recht. Wir müssen beginnen, ein Role Model zu entwickeln, was nachhaltig auch für alle Staaten der Welt ist. Das ist unsere Verantwortung, die wir im Wohlstand leben.
Sind die afrikanischen Länder denn darauf eingestellt, von Europäern, die im Reichtum leben, wohlfeile Vorschläge zu bekommen, wie sie ökologisch und CO2-neutral wachsen sollen? Ist das nicht eine sehr arrogante Herangehensweise im Endeffekt? Man kann ja über vieles reden, aber ich glaube kaum, dass viele Gesellschaften dort geneigt sind, dann darauf zu hören, weil die einfach noch grundsätzlichere Bedürfnisse doch erfüllen müssen.
Darf ich ganz, ganz direkt dazu intervenieren? Also es ist ja nicht so, dass wir wohlfeile Ratschläge geben, sondern die internationale Gemeinschaft hat sich die Ziele gesetzt, die internationalen Nachhaltigkeitsziele. Und in diesen ist auch die Frage beantwortet, ob Entwicklungshilfe ja oder nein, weil da ist ganz klar, übernimmt jedes Land und jede Institution und jede Regierung die Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen und für die Entwicklung des Landes. Das heißt, man muss natürlich genau erwarten können, und dazu haben sie sich auch bekannt, dass die Partnerländer sagen können, dies und jenes wollen wir und dies und jenes wollen wir nicht. Und das heißt auch, ein Land könnte sagen, ich will keine Entwicklungshilfe, ich will kein Geld. Ob das dann gut ist oder nicht, das muss im politischen Diskurs in der jeweiligen Region, in dem jeweiligen Land entschieden werden. Das ist nichts, was wir bestimmen müssten. Die Nachhaltigkeitsziele formulieren ganz klar bestimmte Ansprüche, die wir erfüllen müssen, damit Entwicklung weltweit vorangeht. Und Frau Emke hat ganz richtig gesagt, da müssen wir uns bei ganz vielen Dingen selbst an die Nase fassen. Und vieles davon, wenn wir es tatsächlich umstellen, würde Entwicklungsländern total helfen. Sie leiden am meisten unter dem Klimawandel. Wenn wir unsere Landwirtschaft beispielsweise, wenn die Kosten widerspiegeln würde, die tatsächlich entstehen durch die ganzen Umweltschäden, die dann hinterher wir mit staatlichem Geld beseitigen müssen, wenn diese Kosten in den Produktpreisen drin wären, dann wären afrikanische Staaten viel mehr wettbewerbsfähig. Wenn wir gerechtere Welthandelsstrukturen hätten, wie es verankert ist, und zum Beispiel Besteuerung multinationaler Unternehmen, Abschaffung von Subventionen für Fischerei oder auch für Industrie, Abschaffung von Subventionen, für die wir das Geld haben und Entwicklungsländer nicht. Wenn wir dieses alles umsetzen würden, dann wäre schon sehr viel gewonnen.
Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal aus der Bonner Konferenz, aus der Abschlusserklärung der Bonner Konferenz 2018 zitieren. Da war Herr Gerhard ja dran beteiligt. Zitat, angesichts der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, ich komme auf diesen Punkt nochmal zurück, und aus Respekt vor der Leistungsfähigkeit der afrikanischen Gesellschaften ist es geboten, auf ein Ende der bisherigen Entwicklungshilfe hinzuarbeiten und sie durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage beiderseitiger Interessen zu ersetzen. Frau Schmieg, nochmal die Frage an Sie. Ist tatsächlich vielleicht eine nüchternere Interessendefinition geboten?
Also ich denke, heute ist schon sehr viel Nüchternheit eingekehrt. Ich weiß ja nicht genau, was gemeint ist, wenn es heißt Entwicklungshilfe in ihrer bisherigen Form. Wenn man sich ansieht, was Entwicklungshilfe tut, sind das ja sehr unterschiedliche Dinge. Also wir hatten schon gesprochen darüber, dass man zum Beispiel auch auf Politiken einwirkt im Sinne von Investitionspolitik. Wie macht man vernünftige Investitionsverträge? Man kann Länder unterstützen dabei, dass sie zum Beispiel Freihandelsabkommen erfolgreich umsetzen. Habe ich auch selbst gesehen. Bei den ersten Abkommen, die geschlossen wurden von der EU mit der Karibik, wie man mit Entwicklungshilfe dann einfach, indem man Trainings anbietet für Unternehmen, indem man Unternehmen begleitet und berät, und zwar nicht Großunternehmen, sondern Kleinst- und mittlere Unternehmen, wie sie dann Marktchancen auch nutzen können. Das sind alles Dinge, die Entwicklungshilfe tun kann. Die Geschichte mit der Budgethilfe, es ist ja nicht so, als ob dann Deutschland oder die Geber einfach irgendwo Geld abladen in einem Haushalt und dann weiter nichts geschieht. Der Witz bei der Budgethilfe ist ja gerade, man gibt das Geld in das Budget, für das das Land selbst verantwortlich ist. Und dafür sind aber auch die Geber daran beteiligt, was denn geschieht innerhalb dieses Budgets. Es ist die Verantwortung der Regierung, das so zu gestalten, wie sie es möchte und im Einklang mit den Gebern. Da kann die Regierung immer sagen, ich will nicht, dass ihr mir reinredet, ich nehme euer Geld nicht. Sie kann aber auch sagen, okay, lasst uns in Dialog treten, was gibt es für Erfahrungen im Gesundheitsbereich? Und vielleicht macht es ja Sinn, das ein oder andere zu berücksichtigen. Und der zweite Clou an der Budgethilfe ist ja, dass man dadurch verhindert, dass die Partnerländer absolut überfordert werden. Dadurch, dass sie über eine Vielzahl von Projekten mit den unterschiedlichsten, übrigens auch privaten und staatlichen Gebern sprechen müssen. Also das bündelt das Herangehen und es gibt der Regierung die Verantwortung in die Hand, die sie eigentlich nehmen muss. Also darauf sind wir jetzt ja immer wieder auch zurückgekommen. Die Regierung muss die Verantwortung tragen und der politische Diskurs in den Ländern muss kontrollieren und muss bestimmen, was geschieht und was soll die Regierung tun.
Herr Bommert, Sie hatten sich gemeldet.
Ich würde ganz gerne noch ein anderes Fass aufmachen, wenn Sie so gegen Ende der Sendung gestatten. Wenn wir mal in die Zukunft gucken und uns fragen, wie wird sich die Weltbevölkerung denn entwickeln? Wir sind jetzt bei 7,5 Milliarden, wir werden 10 oder 12 Milliarden werden. Und der größte Teil dieses Wachstums wird in Afrika stattfinden. Das heißt, da ist ein massives Bevölkerungswachstum unterwegs. Leute, die auf dem Land wahrscheinlich alle gar nicht aufgenommen werden können, die werden in die großen Städte wandern. Und es ist vollkommen undurchsichtig, wie diese Entwicklung sich abspielt und was am Ende zum Thema Hunger, zum Thema Wohlstand und zum Thema Armut daraus resultiert. Ich denke, darauf sollten wir noch mal einen Moment Gehirnschmalz verwenden.
Herr Gerhard, man muss ja feststellen, dass die Entwicklungsländer, da komme ich auf einen Punkt zurück, den wir eingangs hatten, dass diejenigen Entwicklungsländer, die irgendwann von der Planwirtschaft abgelassen haben, die den Markt als Wachstumsmotor angeworfen haben, heute sehr viel besser dastehen als eben die afrikanischen Länder, über die wir die ganze Zeit jetzt geredet haben. Hat das was mit dieser marktwirtschaftlichen Orientierung zu tun oder kommen da noch andere Faktoren ins Spiel?
Nein, das hat in erster Linie mit Menschen zu tun. Und da muss ich auch auf schon Gesagtes zurückkommen. Es fehlen in Afrika politische Führer, die erstens kompetent sind und zweitens entwicklungsorientiert sind. Davon gibt es in den herrschenden Schichten viel zu wenige. Und weil das so ist, kommt zu wenig in Gang.
Was brauchen Ihrer Ansicht nach denn die afrikanischen Länder oder die besonders armen Länder dieser Welt? Herr Gerhard, Sie haben Ihren Schluss gerade schon gezogen. Ich reiche das mal weiter an Frau Schmieg.
Diese Frage, Markt als Wachstumsmotor, möchte ich ganz kurz sagen. Wichtig ist sehr kurz die Kapazitäten, dass in den Ländern die Möglichkeiten vorhanden sind, dass die Länder eben sowohl in der Regierung als auch bei der Privatwirtschaft, die Kapazitäten sind oft nicht vorhanden, um Wachstum voranzubringen. Und das ist auch der große Unterschied zu Asien. Was braucht es? Ich denke, gerechtere weltwirtschaftliche Strukturen. Wir hatten es gesagt, Steuerumgehungen eindämmen, Subventionen abbauen. Zweitens, die internationalen Nachhaltigkeitsziele umsetzen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, was Nachhaltigkeit angeht, und zwar in Konsum und Produktion. Das betrifft natürlich nicht nur die Landwirtschaft. Klimawandel, ganz wichtiges Thema, entschlossen angehen. Und der dritte Punkt, Good Governance. Tatsächlich gute Regierungsführung in allen Ländern, auch in unseren, einschließlich informierter und engagierter Bürgerinnen und Bürger, die die Politik eines Landes auch mittragen und formulieren müssen.
Frau Imke, aus dem Blick einer NGO, was tut Not?
Ja, ich glaube, es geht nicht um Länder, sondern vorrangig um Menschen. Das sollte im Fokus stehen, dass wir in armen wie in reichen Ländern Menschen haben, die von unserem Wirtschaftssystem zurückgelassen werden durch Ungleichheit. Und Ungleichheit zementiert dadurch Armut und sie ist schädlich für unsere Gesellschaft. Und darüber haben wir heute wenig gesprochen, aber sie zersetzt eben diese Strukturen, das gesellschaftliche Vertrauen, dass Menschen wissen, dass sie gleichermaßen am politischen Prozess beteiligt werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir brauchen. Wir brauchen eine faire Teilhabe für Menschen in Armut in jeder Lebenssituation. Wir brauchen faire Chancen auf Bildung, Gesundheit und ein Einkommen, von dem man leben kann. Und um das zu erreichen, brauchen wir eine fairere Verteilung von Reichtum hier und weltweit und auch zwischen Männern und Frauen. Ein Thema, was wir sträflich vernachlässigt haben heute.
Herr Bommert hatte dieses Thema bereits angeschnitten, stimmt, ganz zu Anfang. Ja. Was ist Ihr Schluss im Endeffekt?
Afrika ist der Kontinent der jungen Leute in Zukunft. Diese jungen Leute brauchen eine vernünftige Ausbildung, sonst haben sie keine Basis, um Einkommen zu erwirtschaften. Und das ist die zentrale Aufgabe, glaube ich, in Zukunft, für die Leute ein gutes und ein nachhaltiges Ausbildungssystem aufzubauen. Das führt im Übrigen auch dazu, dass Europa nicht das Zielgebiet von diesen hoffenden Menschen wird, sondern dass sie in ihrem eigenen Land Entwicklung machen.
Vielen Dank. Das war der Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur mit Ellen Ehmke, Oxfam Deutschland, Dr. Evita Schmieg, Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Wilfried Bommert, Institut für Welternährung und Kurt Gerhardt, Mitunterzeichner des Bonner Aufrufs. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit Deutschlandfunk Kultur.